Viele Unternehmen reden über Kundenorientierung und wollen schnell und kundennah agieren, stecken aber fest in dem über 100 Jahre alten Modell der funktionalen Organisation. In dieser Episode spreche ich mit Harald Greiner, Executive Vice President, Produktions- und Lieferprozess bei der Rational AG. Die Rational hat den Weg zu einer Prozessorganisation bereits in den 90er Jahren beschritten. Weg von über 15 Abteilungen entlang des Wertstroms hin zu dezentralen, teilautonomen Einheiten mit klarer Prozessverantwortung und Kundenorientierung im Mittelpunkt. Du hörst, warum Prozessorganisation weit mehr ist als ein Organigramm, welche vier Dimensionen du gleichzeitig bedenken musst und warum ohne das richtige Führungsmindset das schönste Prozessmodell wirkungslos bleibt. Wenn du wissen willst, wie eine Prozessorganisation wirklich funktioniert und was es braucht, diesen Schritt auch in deinem Unternehmen zu wagen, ist diese Folge genau richtig für dich.
Der Wertstrom, der Podcast über betriebliche Exzellenz in Produktion, Einkauf und Logistik, rund um Lean Management, Digitalisierung, Führung, Transformation und vieles mehr von Jörg Zwozinski.
Herzlich willkommen in meinem Podcast über betriebliche Exzellenz. Ich möchte heute für die Prozessorganisation eine Lanze brechen, denn viele Unternehmen sprechen zwar über Kundenorientierung, über Schnelligkeit, über End-to-End-Verantwortung, organisiert sind sie aber immer noch nach Funktion, also in einer funktionalen Organisation. Und in diesem über 100 Jahre alten Organisationsmodell wird vornehmlich Fachwissen in Abteilungen gebündelt. Das ist per se jetzt erstmal nicht falsch, denn eine gute Organisation braucht natürlich auch eine starke fachliche Kompetenz. Aber die entscheidende Frage für mich ist eine andere, nämlich schafft diese Organisation wirklich einen Wert für den Kunden oder optimiert sich jeder Bereich, jede Funktion einfach nur selbst? Und genau dort beginnt aus meiner Sicht das Problem. Der Kunde erlebt nämlich nicht das Wirken eben von einzelnen Abteilungen. Der Kunde erfährt den Prozess, also die Ergebnisse von Prozessen, ob der Prozess gut läuft oder eben nicht. Er merkt, wie schnell ein Angebot kommt, wie verlässlich ein Liefertermin ist, wie sauber eine Reklamation gelöst wird, wie stabil ein Serienanlauf funktioniert oder wie klar Verantwortung ist, wenn er eine Lösung oder Hilfe braucht. Und deswegen reicht es eben nicht nur, gute Funktionen zu haben. Wir brauchen auch Prozesse, die geführt werden. In dieser Episode spreche ich darüber, warum funktionale Organisationen so hartnäckig sind, warum Prozessorganisation immer noch falsch verstanden wird und wie der Weg aber dann zu einer Prozessorganisation gelingen kann. Und darüber möchte ich heute mit Harald Greiner sprechen. Harry ist Executive Vice President für den Produktions- und Lieferprozess bei der Rational AG. Herzlich willkommen, Harry.
Hallo Jörg, ich freue mich, dass ich heute bei dir bin.
Die Rational AG ist für mich ein Unternehmen, mit dem wir schon wirklich viele Jahre immer wieder so im Best-Practice-Sharing, im Austausch standen. Und dann haben wir uns ja auch immer wieder mal auf der einen oder anderen Bühne bei Industriewettbewerben getroffen. Das heißt, die Rational AG ist mir jetzt nicht fremd, aber jetzt für unsere Zuhörer, bevor wir einsteigen, lass uns damit beginnen, dass du kurz deine Aufgabe skizzierst und was die Rational AG so macht.
Ja, gerne, Jörg. Ja, was ist meine Verantwortung? Ich bin bei der Rational AG verantwortlich für den Produktions- und Lieferprozess. Was heißt es? Produktionswerke und die globale Logistik. Was macht Rational? Wir sind zu Hause in Groß- und Gewerbeküchen und dort speziell zur thermischen Speisezubereitung. Unsere Kunden sind Restaurants, sind Kettenkunden, ist der Gasthof Hirsch mit 5 oder 10 Essen am Tag, aber auch große Ketten, die wir weltweit beliefern. Die Rational ist eine Aktiengesellschaft, hat mehr als 1 Milliarde Umsatz. Wir sind circa knapp unter 3000 Mitarbeiter weltweit, 3 Produktionswerke und über 50 Niederlassungen weltweit. Leben eigentlich schon seit Jahren agiles Arbeiten und wertstromorientierte Organisationen.
Was ist so der rote Faden, der sich durch dein privates oder auch berufliches Leben zieht? Das, was dich auszeichnet, so die Eigenschaft oder das Leitmotiv?
Für mich das Leitmotiv, ich setze den Kunden und den Mitarbeiter, also das Menschliche in den Vordergrund. Das soll heißen, dass ich ein Umfeld schaffe, in dem meine Mitarbeiter in der Organisation den bestmöglichen Kundennutzen erzielen können und im Privaten natürlich auch, egal ob das meine Kinder sind, ich habe zwei Kinder, die sind schon erwachsen, das Umfeld schaffen, dass, sagen wir mal, die Pflanze oder der Mensch optimal sich entwickeln kann. Und ich denke, das zieht sich durch mein ganzes Berufsleben. Bin seit über 30 Jahren im Operations tätig und ich habe gelernt über die Jahre hinweg, dass wenn man die Mitarbeiter an ein gutes Umfeld schafft, dass das Ergebnis immer sehr, sehr gut sein wird. Und das ist hauptsächlich natürlich, wie wir es später ansprechen werden, Organisation, aber auch wirksame Führung steht im Mittelpunkt meines Handelns. Und das zieht sich wie ein roter Faden durch meinen Lebenslauf, wie im Privaten und im Geschäftlichen. Das heißt, Fokus Kunde, Fokus Mitarbeiter, das Ergebnis wird immer Exzellenz sein. Ja.
Auf dem Fabrik des Jahreskongress nach meiner Moderation, wo ich die Themen Silo-Denke und Prozessorganisation ja diskutiert habe, da hast du mich direkt danach spontan angesprochen. Das fand ich wirklich toll gleich an der Stelle. Es gibt halt nicht viele Gleichgesinnte zu dem Thema. Aber was hat dich da konkret in dem Moment getriggert?
Ja, so wie du schon sagst, gleichgesinnt. Oftmals führt man Methoden ein. Oftmals führt man Technologien ein. Oftmals auch Mitarbeiter. Und dann wundert man sich am Ende des Tages, warum kann man nicht mit diesen Zutaten ein optimales Ergebnis erzielen? Und ich denke, aus meiner Sicht ist ein entscheidender Faktor auch, wie ich, und das ist jetzt klassisch BWL, Produktionsfaktoren, wobei Kunde, Mitarbeiter, Technologie, wie setze ich die optimal ein in der Kombination, dass ich das bestmögliche Ergebnis erziele? Und so wie vorhin schon angesprochen, ist einmal eine Prozessorganisation, prozessual am Wertstrom ausgerichtet, eine sehr effiziente Organisation. Und das hat mich in deinem Vortrag getriggert, weil oftmals denkt man, ja, man investiert hochautomatisierte Anlagen, man boardet hochqualifizierte Mitarbeiter an, man hat super Prozesse, aber trotzdem habe ich eine lange Durchlaufzeit, habe ich Reibungspunkte, Rollen sind nicht klar, Aufgaben, Kompetenzen, Verantwortungen. Und deswegen ist die Organisation, die Synergie dieser Faktoren enorm wichtig.
Wir erleben ja immer noch viele Organisationen, die eben gerade keine Wertstromorientierung haben, wo man diese Silo-Denke eben sehen kann, wo konkurrierende Abteilungsziele existieren. Einfach keine geschlossenen Regelkreise damit auch da sind und der Prozess automatisch praktisch auch nicht vom Kunden her gedacht ist. Ich behaupte, dass in solchen Unternehmen eben immer noch enormes Potenzial liegen gelassen wird, weil sie eben in einer funktionalen Organisation verharren. So wie du es gerade gesagt hast, Harry, ihr habt bei Rational ja einen anderen Weg gewählt. Vielleicht erzähl uns doch mal ein Stück, wie hat das angefangen? Was war eigentlich der Ursprung dafür, warum ihr das verändert habt?
Gerne, ich gehe darauf ein. Ich möchte vorab vorausschicken, in vielen Trainings, egal, ich war auch im Qualitätsmanagementbereich, gibt es Prozesslandkarten. Und Prozesslandkarten sind meistens funktional aufgestellt, sind Schritt um Schritt. Und dementsprechend, wie ich natürlich auch, sagen wir, meine Mitarbeiter trainiere, sind viele Unternehmen nach einem Qualitätsmanagementsystem aufgestellt, das aber nicht wertstromorientiert aufgesetzt ist. Und wie es ist Rational dazu gekommen, mein ehemaliger Chef Peter Wiedemann, der die Technik über 30 Jahre aufgebaut hat, tiefes Lean-Wissen, hat prozessuales Wissen, hat in den 90er Jahren mit dem Herrn Meister ein Turnaround, ein Reengineering-Projekt durchgeführt. Hintergrund war, in der Organisation, das was viele, was du im Moment angesprochen hast, gab es viele Abteilungen, gab es viele Schnittstellen. Man hat gesehen, dass es keinen Fokus gab, ja, Verschwendungen, Misskommunikationen. In den 90ern war die Rational ein kleines Unternehmen, ein kleineres Unternehmen. Und wir hatten, wenn man eine End-to-End-Betrachtung durchgeführt hat, also eine Wertstromanalyse, Prozessanalyse, dann hatten wir über 15 Abteilungen am entlang des Wertstroms. Und wenn man natürlich das skizziert und sagt sich, okay, Vertrieb, Customer Service, und dann geht es weiter, Auftragssteuerung, Auftragsplanung, dann ist das natürlich immer wieder ein, ja, ein Reibungspunkt. Und jedes Mal bei jeder Schnittstelle ist natürlich auch ein anderes Thema, das natürlich Wartezeiten sind, ja, MUDA, die größten Verschwendungsarten. Und das hat dann in den 90ern dazu geführt, dass man von einer funktionalen Organisation in eine agile Organisation gegangen ist. Und mit dem Zug gibt es bei uns wichtige Grundsätze. Ein Attribut ist der UIU, Unternehmer im Unternehmen, der für uns extrem wichtig ist, zu den Werten, dass man die Organisation dezentral aufgestellt hat, dass man Fraktale gebildet hat, agile Einheiten gebildet hat und wir ein anderes Prozessmodell haben wie bei anderen klassischen Unternehmen. Genau, und das hat dazu geführt, dass man wiederum Entscheidungen in den Wertstrom gibt, kurze Entscheidungswege und somit auch schnell auf Markt- und Kundenanfragen reagieren konnte. Aber das Ausschlaggebende war in den 90er Jahren, Rational hatte da auch große Probleme im Rahmen von Effizienz, von Durchlaufzeit, von verschiedenen anderen Dingen. Und das hat dann dazu bewogen, dass man die Organisation wertstromorientiert aufsetzt, Kunde in den Mittelpunkt setzt, agile Einheiten schafft. Wir nennen sie bei Rational bei uns in Fraktale. Das heißt, einer hat alles in einer Hand. Wir vermeiden Schnittstellen und wir hassen Zentralisierung. Und das hat bis heute uns getragen, um unsere Kundenzufriedenheit ja höchstmöglich nach vorne zu treiben und das Feedback auch so zu bekommen von unseren Kunden.
Da wart ihr an vorderster Front dabei. Ich denke, so Prozessorganisation als Modell ist vielleicht 30, 35, ja, höchstens 40 Jahre alt, würde ich sagen. Ja,
ja, richtig. Hm. Wir waren einer der ersten.
Kannst du das nochmal ein Stück konkreter beschreiben, wie das heute aussieht? Also du bist verantwortlich für einen Produktions- und Lieferprozess. Was ist da alles drin und welche Prozesse gibt es denn noch neben diesem Verantwortungsbereich?
Ja, also letztendlich verantworte ich den Produktions- und Lieferprozess. In diesem Prozess ist aufgeteilt ein Komponentenprozess, also die Komponentenfertigung an sich als eigener Prozess. Das ist ein eigenes Werk als Zulieferbetrieb. Wir haben die Prozessverantwortlichen für die Innenkastenfertigung, wir haben einen Prozessverantwortlichen für den Montagebetrieb und wir haben einen Prozessverantwortlichen für die globale Logistik. Zusätzlich gibt es noch einen Prozessverantwortlichen natürlich für das Thema Industrialisierung. Das sind die größten Teilprozesse und Prozesse, die wir haben. Alle Prozesse sind ausgerichtet in Richtung Kunde. Und für uns ganz wichtig, dass jeder Prozessverantwortliche, muss ich so vorstellen, wie ein Zellensystem. Das heißt, ich sage von meiner Seite wie ein kybernetisches Modell. Das heißt, wie im Körper eine Körperzelle, muss man sich so vorstellen, eine Unternehmenseinheit. Wie gesagt, wir sprechen von Unternehmen im Unternehmen. Wir haben dementsprechend kleine Unternehmen oder kleine Prozessorganisationen in meinem Verantwortungsbereich, aber nicht nur, auch von meinen Kollegen. Somit sind die relativ eigenständig, teilautonome Teams und können schnell reagieren. Wie ist es als Beispiel, wenn ich ein Beispiel bringe, im Prozess der Montage gibt es Fertigungsinseln, Montageinseln. In dieser Montageinsel hat der Montageverantwortliche, Inselleiter sagen wir, hat alle Funktionen in einer Hand. In vielen anderen Organisationen ist es arbeitsteilig. Das heißt, derjenige, der an der Wertschöpfung arbeitet, der das Montieren verantwortet, ist verantwortlich. Sobald ich aber einen Qualitätsmitarbeiter benötige, sobald ich einen Logistikmitarbeiter benötige, habe ich Schnittstellen und habe dementsprechend auch immer Abstimmungsthemen. Als Zelle sehen wir wie ein Unternehmen, das heißt, der Inselleiter hat alle Funktionen in seinem Verantwortungsbereich. Er trägt die Gesamtverantwortung und somit hat er auch alle Funktionen zum Erfüllen des Kundenauftrags. Und so ist die Organisation aufgestellt und auch meine Partnerorganisation.
Das heißt, außerhalb des Produktions- und Lieferprozesses, jetzt beispielsweise im Vertrieb, gibt es dann genauso Prozessverantwortung?
In der Technik. In der Technik ja, sagen wir im Vertrieb sind Teams auch, unterschiedliche Teams im Kundengewinnungsprozess, aber im Speziellen ist in der Technik das, sagen wir, wenn man von der Tiefe her geht, 95% in anderen Prozessen, wie Beispiel der Entwicklungsprozess, arbeiten wir auch mit agilen Teams, auch vom gleichen Setting. Wir wollen einfach nicht bei uns in unserem Unternehmen keine Schnittstellen. Und das haben wir schmerzhaft lernen müssen in den 90er Jahren. Ja. Und wenn ich das als Beispiel nochmal bringe, ich habe mein Team mit meinem Team, also mit dem prozessverantwortlichen Komponentenfertigung, Innenkastenfertigung entlang des Wertstroms, alle Verantwortlichkeiten. Somit brauche ich keinen anderen außerhalb meines Prozesses, um den Kundenauftrag zu erfüllen. Somit kann ich schnell reagieren, kann schnell Entscheidungen treffen, bin natürlich auch verantwortlich fürs Ergebnis. Und das ist aber uns auch wichtig im Wertstrom. Das heißt, unser Inselleiter ist verantwortlich für die termingerechte Qualität des Kundenauftrags zu erfüllen.
Wenn du dir das heute anschaust und ja lebst in dieser Organisationsform und wie spüre ja auch, da, du davon überzeugt bist, gibt es noch etwas, wo du sagst, das könnte man noch draufsatteln, das wäre noch ein weiterer Entwicklungsschritt?
Ich denke, ja, auf jeden Fall. Ich denke, was sehr gut gelöst ist, ist die Dezentralisierung. Das heißt, kurze Entscheidungswege. Wir haben das Gärtnerprinzip als Führungskraft, dass wir unsere Führungskräfte das Umfeld schaffen, dass sie wachsen können. Wir stellen die Rahmenbedingungen zur Verfügung, was zu beachten ist. Und wir arbeiten auch schon jetzt seit Jahren mit Hoshing Hanri und der X-Matrix, dass die Zielausrichtung natürlich gesamtheitlich sein muss. Nämlich wenn man statt einer Funktion wie die Montage 20 Prozesse oder 20 autonome Einheiten hat, dann ist es dringend erforderlich, dass man diese autonomen Einheiten in eine Zielrichtung, Nordstern, Stichpunkt, ausrichtet. Und das ist ein Thema, wo wir kontinuierlich dran arbeiten, dass alle Kundennutzen verbessern, unsere Ziele fokussieren und priorisieren. Also das ist ein Punkt. Ich glaube, das ist wichtig, mit zu dieser Organisation zu sagen, wenn man das nicht tut, hat man Insellösungen, wie unsere Fertigungsinsel heißen, aber die sind keine Insellösungen in dem Sinn, sondern sie orientieren sich am größeren Ganzen. Und das ist das Wichtige, Strategieentwicklung und Runterbrechen der Strategie in die einzelnen Teilprozesse und Insel.
Ja, also ich würde sagen, man muss das Ganze sowieso in 4 Dimensionen betrachten. Ja, das eine ist tatsächlich die Ablauforganisation, die Aufbauorganisation und das, was du gerade ansprachst, das Kennzahlensystem, an dem sich das Zielesystem ja direkt anschließt. Und dann eben auch der kulturelle Wandel, der auch die Transformation hinnimmt in so einer Organisation, die man da beleuchten müsste. Bei der Ablauforganisation erlebt man ja relativ oft, dass Prozesse maximal den Weg geben, dass sie in einem Prozesshaus dokumentiert werden, damit sie dann auch brav für eine ISO 9001 auditiert werden können. Das reicht ja nicht.
Ja, die Frage ist, reicht? Also wir kommen vom anderen Standpunkt. Wir sprechen von Leitlinien. Also wenn ich einen Unternehmer habe und wir haben über 2000 Unternehmen im Unternehmen, dann muss ich erstens auf das Mindset achten, wer bei uns startet. Aber auf der anderen Seite reicht es uns aus, Rahmenbedingungen zu schaffen. Das heißt, Leitlinien, Grundsätze, Werte, Normen, und natürlich, sei mal, den Kundennutzen im Vordergrund. Aber was viele Unternehmen, und ich war auch in vielen anderen Unternehmen, was dort wir falsch gemacht haben, ist, alles zu dokumentieren, alles zu bürokratisieren. Das hemmt. Und letztendlich als Unternehmer, wenn ich weiß, auf was für ein Ziel ich arbeite, wenn ich weiß, in was für Rahmenbedingungen ich arbeiten darf, dann muss ich nichts weiter beschreiben. Oftmals kommt man in die Richtung und sagt, ja, man muss jedes kleine Detail beschreiben. Und mit dieser Bürokratie habe ich einen Wust an Aufwand und das ist Richtung Kunden, Kundennutzen, Wertschöpfung, Waste. Und das muss man sich einfach vor Augen führen. Ganz am Anfang, wen habe ich im Unternehmen? Und da geht es um die Qualifikation. Ja, wenn ich natürlich einen Unqualifizierten habe, muss ich umso mehr beschreiben in der Anleitung. Wir haben in unserem Prozess, in meinem Verantwortungsbereich, den Ausbildungsprozess. Wir haben ca. 80 Auszubildenden, Dualstudenten, und uns ist die Ausbildung und die Weiterbildung extrem wichtig. Nämlich umso besser die Mitarbeiter qualifiziert sind, Führungskräfte, Mitarbeiter, umso weniger muss ich beschreiben. Und das ist, denke ich, ein wichtiger Punkt, um Bürokratie und um, ja, Verantwortung auch zu übergeben. Also es ist ja auch ein Thema, inwieweit übergebe ich Verantwortung, inwieweit schaffe ich Freiräume mit dem Mitarbeiter oder beschreibe ich alles. Ja, es gibt alles, in der Industrie. Wir sind den Weg gegangen, Freiräume zu schaffen. Wir sind eine Leistungskultur. Das heißt, wir fordern auch Leistung ein. Aber letztendlich geben wir die Verantwortung in die Wertschöpfung oder dem Mitarbeiter gegenüber. Ja.
Nicht selten erlebt man ja auch, dass diese dokumentierten Prozesse mit denen dann tatsächlich gelebten auch überhaupt nichts mehr zu tun haben. Ja.
Jörg, absolut, absolut richtig. Und dann einmal im Jahr muss man sie noch revidieren und muss sie sichten. Also es ist ja, man beschäftigt sich selbst und man muss dann auch sagen, okay, was, natürlich haben wir Organisationsvereinbarungen, aber wir achten extrem darauf, dass das nicht aus wie ein Unkraut wächst, ja. Weil wir möchten, dass unsere Mitarbeiter verstehen, was sind die Kernpunkte und unter dem Kernaspekt, also in dem Umfeld können sie agieren, ja. Weil wie entsteht Innovation? Innovation entsteht durch Freiräume auch schaffen. Und wenn ich alles beschreibe, dann können keine Freiräume entstehen. Große Unternehmen setzen Inkubatoren ein, um Innovation zu fördern, ja. Weil sie in den Standardprozessen so kleinteilig sind, dass die Mitarbeiter gar nicht mehr drüber nachdenken, wie könnte ich es denn eigentlich besser machen?
Ich spreche das an, weil ich glaube, dass das eigentlich schon der Knackpunkt ist und das Hemmnis, zu einer Prozessorganisation zu kommen, weil es muss halt erstmal eine stimmige Ablauforganisation existieren, wenn du sie dann in die Aufbauorganisation noch portieren willst. Ja, ich muss erstmal wirklich vom Kunden her gedachte, kundenorientierte Prozesse etabliert haben, diese in einen gelebten Zustand bringen, damit dann halt auch dann die Transformation hin in die Aufbauorganisation auch gelingt. Ja.
Das ist ja absolut richtig, Jörg. Ich glaube, es ist wichtig, da, wenn diese Prozesse dokumentiert werden, die einen großen Freiraum haben sollten, dann müssen die Mitarbeiter diese Prozesse beschreiben. Das ist ja bei vielen Dingen so oder bei vielen Organisationen, dass irgendein QM-Manager, irgendeine Führungskraft die Prozesse beschreibt und dann werden sie jemand drüber gestülpt. Und das ist halt nicht eine Prozessorganisation, sondern eine Prozessorganisation entwickelt, der Prozessexperte ist die Führungskraft mit dem Team. Und diese sollten entlang des Wertstroms im Fokus des Kunden den Prozess beschreiben. Und das ist ein wichtiger Punkt, ja.
Ja, beim Kennzahlensystem, da denke ich, ist das relativ einfach auf der einen Seite. Es gibt halt heute schon Kennzahlen, die sind eigentlich prozessual nutzbar. Ja, ich sag mal zum Beispiel so eine Liefertreue. Eine Liefertreue ist heute schon ein Ausdruck dafür, ob eben ein Teil nicht rechtzeitig beschafft wurde, ob es nicht rechtzeitig produziert wurde oder jetzt auch nachher nicht geliefert wurde. Das ist im Grunde genommen schon eine Prozesskennzahl. Das findet man im Grunde genommen auch bei Qualitätskennzahlen. Die können auch ausdrücken, ob der Fehler schon im Bestellprozess lag, ob die Produktion oder auch die in der Zulieferung ein Fehler war oder erst auch beim Verpacken. Ich denke, spannend wird es dann, was du auch eingangs sagtest, wo denn dann wirklich so ein Konflikt in den Zielsystemen entstehen kann. Also so ein Klassiker wäre, Einkauf und Produktion sind separat organisiert. Der operative Einkauf ist in der Produktion. Der Einkauf ist für Materialkostenreduktion verantwortlich und die Produktion dann entsprechend für Verfügbarkeit und Qualität dieses Materials. Da ist ja der Konflikt vorprogrammiert.
Ja. Deswegen, so wie du sagst, fängt es eigentlich mit den Unternehmenszielen an und habe ich die richtigen prozessualen KPIs? Viele Unternehmen messen Produktivität. Es ist ein Ergebnis. Ja, und ich muss andere Dinge tun, dass ich sage, meine Produktivität erreiche. Und ich habe viele Shopfloors gesehen, Shopfloor Board, die nicht die richtigen Kennzahlen, Prozesskennzahlen führen. Also es sind Prozesskennzahlen drauf, die sind gar nicht beeinflussbar von diesem Meister, von diesem Inselleiter. Und da fängt es schon an, so wie du sagst, habe ich die richtigen prozessualen Kennzahlen verstanden? Und messe ich auch meinen Prozess dann dementsprechend. Und ich denke, das ist auch eine Herausforderung, um den Schritt nach vorne zu gehen. Ja. Und so wie du sagtest, Einkauf, klassisch Einkauf, ja, Material Savings auf der einen Seite, in Anführungszeichen, und auf der anderen Seite Qualität. Ja. Das ist ja immer das Thema Zieldreiecke, Qualität, Kosten, Zeit. Und da ist aber dann wichtig, dass man ein gemeinsames Verständnis hat von dem Ziel. Und das Ziel ist immer der Kunde im Mittelpunkt, ja. Und vom Kunden gehen die Zielkaskade auch aus. Das heißt, wir haben ein gemeinsames Verständnis als Führungsteam, nicht nur an einem zu drehen, sondern gesamtheitlich, sagen wir mal, die Ziele im Fokus zu behalten. Nämlich immer, wenn ich eins drehe, hat es auch Auswirkungen auf die anderen zwei Faktoren, die genannten.
Aus meiner Sicht muss man das Zieldreieck tatsächlich in jedem Prozess hineintragen. Für mich heißt es dann an der Stelle, dass der Beschaffungsprozess verantwortlich ist und in diesem Fall eben für alles zusammen, nämlich für die Materialkostenreduktion, für die Verfügbarkeit und für die Materialqualität auch.
Ne, genau, das haben wir. Also bei uns ist es so, im Führungsteam gibt es nicht nur Einzelziele. Natürlich hat der Einkauf als Beispiel jetzt das Ziel, die Kosten zu senken, aber zu einem Preis, wo die Qualität gleich oder besser ist. Deswegen hat, sagen wir, der Einkaufsprozess auch Qualitätsziele, haben wir auch Kostenziele. Also das ist wie so ein holistisches System und nicht nur, so wie du sagst, der Einkauf muss Savings bringen, auf Teufel komm raus, aber die Operations hat dann Qualitätsprobleme. Das ist absolut bei uns, bei Rational nicht der Fall, weil wir ein gemeinsames Zielsystem haben und letztendlich ist das Zielsystem der Kunde, ja. Es bringt ja nichts auf der einen Seite. Es gab ja viele oder einige Branchen, die haben Kosten gespart auf Kosten und Schulter der Qualität und dann hat man alles wieder zurückdrehen müssen. Ja.
Um auf die vierte Dimension in diesem Kulturwandel zu kommen, wenn du, so wie du die Organisation aufgezählt hast, also denke ich, ist es damit ja noch nicht getan. Also man kann ja trotzdem, auch wenn man einen Prozess definiert hat und diesen auch in der Aufbauorganisation so etabliert hat, trotzdem immer noch als Abteilung leben, wenn man es nicht richtig macht. Darauf will ich hinaus. Wie ist es euch gelungen, im Grunde genommen auch in die Denke das rüberzubringen?
Als Beispiel, eins von vielen Beispielen, denke ich, was wir seit Jahren treiben, ist, wir haben ein oder mehrmals im Jahr einen Montagetag. Und in diesem Montagetag, also in der Montage sind es circa 200, 250 Mitarbeiter, laden wir einmal im Jahr die benachbarten Prozesse, vor- und nachgelagerten Prozesse, genauso wie Vorstand, Führungsteam, laden wir ein, um an einem Tag unsere Geräte zu bauen. Somit ist eins, dass wir Verständnis schaffen, also der Konstrukteur aus der Mechanik baut einmal am Tag unser Produkt, ein Montagetag, natürlich sehr viel öfters im Jahr in der Montage, in der Fertigung, aber somit schaffen wir Nahbarkeit. Das Team unterhält sich über wichtige Dinge. Der Monteur, der unser Produkt herstellt, montiert, mit dem Konstrukteur tauscht sich aus und somit überwinden wir Barrieren. Das ist ein Thema. Natürlich gibt es auch viele andere Dinge wie Sportteams, die wir bei uns haben, um wirklich auch den Kit zu halten. Aber das Wichtige auch natürlich, Projekte durchzuführen. Als Beispiel klassisch Wertstromanalysen. Gemeinsam Projekte durchführen. Verständnis zu bekommen vom vor- und nachgelagerten Prozess. Was passiert denn, wenn ich das mache auf meinem nachgelagerten Prozess? Das heißt Projektarbeit, Teamarbeit. Das trägt alles dazu bei, eine Prozessorganisation zu unterstützen. Und letztendlich ist auch wichtig, dass man immer das große Ganze im Blick hat. Ja, und das ist der Kunde. Also, dass man nicht im Kleinen-Kleinen nur auf seinen Prozess achtet, sondern immer wieder den Kunden zu sich hat. Mitarbeiter fahren mit unseren Kollegen vom Vertrieb zum Kunden, Mitarbeiter aus der Montage in anderen Prozessen, Versand. Wenn die abends beim Essen sind, oftmals gehen sie in die Küchen und fragen, bist du zufrieden mit unserem Produkt? Ja, man kommt ins Gespräch mit Köchen. Das heißt, die Identifikation ist wichtig. Und dadurch hat man genau dieses prozessuale Wissen, dass man nicht nur Insellösungen hat, sondern das große Ganze sieht. Und natürlich noch hinzuzufügen, ist natürlich die Führungskraft, der Hüter, der Werte und der Normen. Oftmals in Unternehmen ist es so, wir leben das tagtäglich, ist Augenhöhe. Respekt ist für uns enorm wichtig, ja. Ich bin verantwortlich, um mein Team zu unterstützen. Und wenn ich natürlich funktionsorientiert bin, dann ist es oft mal Status zu tun. Ich als Führungskraft leite den Bereich, die Abteilung XY. Ich bin Geschäftsführer, Hauptabteilungsleiter. Das hat ein Thema Mindset auch zu tun. Natürlich kann ich eine Prozessorganisation haben, ich kann schön pinseln, aber letztendlich, wenn die Führungskraft das nicht lebt, dann habe ich wieder diese Abgrenzung, dann habe ich wieder das Klein-Klein. Deswegen ist uns auch beim Hiring, beim Recruiting ganz wichtig, dass wir die richtigen Mitarbeiter im richtigen Mindset, auch Führungskräfte, mit ins Boot holen, ja.
Ja, also ich freue mich, dass du gerade die Kundenorientierung noch mit zitiert hast, weil ich denke, das ist ein sehr tragendes Element, um diesen Wandel zu vollziehen, nämlich die Kundenorientierung wirklich durchzutragen und eben nicht nur praktisch am Ende des Prozesses zu leben, ja, sondern durch die Organisation hindurch. Mhm. Weil das entwickelt dieses Verständnis, in Prozessen zu denken und entsprechend auch zusammenzuarbeiten.
Ja, weil dann, sagen wir mal, die Einzelziele ein Teil des Großen sind. Wenn man nicht das große Bild hat, das Big Picture, wird man sich immer im Kleinen optimieren. Wenn man aber versteht, wenn ich mich dort optimiere und ich bin vielleicht in meinem Prozess grün oder super, aber letztendlich können wir nicht ausliefern oder ich habe ein anderes Thema, also das Bewusstsein schaffen ist extrem wichtig, ja.
Wir sind den Weg im Jahr 2003 gegangen, also ein Stück nach euch, aber eben auch schon vor hinreichend vielen Jahren, haben es ähnlich getan, tatsächlich auch, haben praktisch einen Beschaffungsprozess definiert, einen Produktionsprozess und die Logistik auch als eigenen Prozess tatsächlich, so wie du es auch dargestellt hast, auch hineingetragen in Supportfunktionen und halt tatsächlich mit den Kennzahlensystemen entsprechend so reingebracht. Das heißt eben, ein Einkauf ist halt für sein Ziel, also der Beschaffungsprozess für sein Ziel direkt verantwortlich geworden und hat deswegen auch all diese Teilprozesse in sich gehabt, eben, dass wirklich der gesamte Prozess verantwortet wurde vom Lieferanten bis das Teil ist in der Produktion verfügbar. Ja, und dementsprechend dann weiterführend eben von der Produktion über die Vormontage, Montage in die Systemabnahme auch im Grunde genommen halt in Teilprozessen definiert. Und die Logistik eben auch, eben von Teil kommt an, also Eingangslogistik über die Lagerhaltung in die Produktionsversorgung bis hin zur Ausgangslogistik. Was ich damit sagen will, ich halte das tatsächlich auch für die richtige Umsetzung, auch für die erfolgsversprechende Umsetzung von einer Prozessorganisation. Es gibt ja andere Interpretationen, wo man praktisch eine durchgängige Gesamtprozessverantwortung, zum Beispiel eben jetzt Einkauf, Produktion und Auslieferung in eine Hand gibt, dann aber eben nach Produkten oder Produktkategorien strukturiert. Ja, dann hat man zwar den Charme, dass ein Gesamtprozess da auch in einer Hand ist, zumindest für eine definierte Produktgruppe. Ich halte es aber für gefährlich, weil aus meiner Sicht schafft man dann, obwohl man Prozessorganisationen umsetzt, wieder eine neue Silo-Denke, nämlich zwischen diesen Prozessen.
Ja, Wettbewerb.
Ja, also ich hätte es tatsächlich wichtig. Ja, ich denke, das siehst du ja genauso, weil ihr habt es ja auch so umgesetzt. Also, dass die Umsetzung hin zu einer Prozessorganisation bedeutet für mich eben auch in Teilprozessen zu denken, diese miteinander zu integrieren, aber eben nicht nochmal ja quasi vertikal in horizontal nur zu kippen und dann zu glauben und dass man die Fragmentierung dann dadurch löst. Wenn man neue Fragmentierung schafft.
Ja. Absolut. In unserem Prozessmodell ist der Kunde steht im Mittelpunkt mit dem Mitarbeiter. Dann haben wir Kernprozesse und das ist der Produktentstehungsprozess in einem, den Entwicklungsprozess und natürlich auch unser Kundengewinnungsprozess. Und alle anderen Prozesse supporten die Kernprozesse. Ja. Das ist auch wieder eine Zelle an sich. Also wir versuchen wirklich so wenig Schnittstellen wie möglich und nochmal zurück zum Einkauf. Unser operativer Einkauf ist in den Teilprozessen, ist in Fraktalen, um auch wieder Schnittstellen zu reduzieren. Als Beispiel in der Montage, unser Inselleiter, der Logistiker in der Insel ist eigentlich der Beschaffer, also der operative Einkäufer. Er spricht mit seinem Lieferanten. Er muss nicht den Einkäufer anrufen und sagen, wo ist das Material, sondern er ist integriert in die Wertschöpfung. Und das ist ein wichtiger Punkt, auf den ich nochmal hinaus möchte. ganzheitlicher Ansatz, Verantwortung in einer Hand. Und wenn das ist, dann ist man agil, ist schnell. Ja, und die Mitarbeiter, das ist ja auch das Thema Motivation der Mitarbeiter. Ja? Wenn ich entscheiden darf und kann und bin auch verantwortlich, dann hat es einen riesen Impact auf die Motivation der Mitarbeiter.
Das klingt ja jetzt alles überzeugend. Wir beide sind ja auch überzeugt davon. Ja. Was denkst du, sind die Gründe, warum immer noch so viele Unternehmen trotzdem die funktionale, diese uralte funktionale Organisation leben?
Viele, ich sage, das Thema ist Wandel, Change. Change Management, wie schwierig ist ein Change reinzubringen? Also wenn ein System etabliert ist über Jahrzehnte, oder es geht ja schon weiter noch zurück, Napoleon, Command and Control, ja. Das Thema ist auch ein Mindset-Thema. Möchte ich Verantwortung abgeben? Möchte ich Entscheidung abgeben? Und viele tun sich, und in der Vergangenheit auch ich, ja, schwer, oder ich habe mir auch schwer getan, wo ich bei Razza am Anfang angefangen habe, Entscheidungen abzugeben, Verantwortung zu übertragen. Und ich glaube, das ist einfach ja noch so in der Industrie verankert, weil dann ist die Aufgabe der Führungskraft auch eine andere. Die Aufgabe der Führungskraft heißt dann, schauen, wie kann ich die Organisation entwickeln, wie kann ich meine Mitarbeiter entwickeln und nicht zu kontrollieren und nicht zu steuern, weil das muss woanders passieren. Und ich denke nochmal zurück auf deine Frage, das ist einfach ein gelebtes System, ja, und natürlich ist Organisationsentwicklung ja kein kleiner Aufwand, also da muss man wirklich Arbeit reinstecken, tagtäglich Arbeit, und vielleicht interpretiere ich so, dass viele sich vielleicht über die Arbeit auch ja sträuben. Und auf der anderen Seite, wie vorhin angesprochen, im Bereich Qualitätsmanagement, ja, Prozesslandkarten, man hat die Abteilung, man hat die Abteilung, man hat die Abteilung, ISO-Systeme, ist halt konträr, ja. Deswegen tun sich viele Unternehmen noch schwer damit. Und wie es oft so ist, sehen lernen, ja. Wir haben es ja auch nicht erfunden, sondern wir, genauso, glaube ich, Jörg, wie du in der Vergangenheit und auch heute noch, benchmarken, rausschauen, ja. Mein ehemaliger Chef, und auch jetzt mein Chef, und auch ich, wir treiben das, ja. Rausschauen. Wie wollen wir lernen, wenn wir immer in unseren eigenen vier Wänden sitzen? Und das ist auch ein Thema zum Change. Ja, mal, wie machen es denn den anderen? Ja, vielleicht finden wir in ein paar Jahren ein besseres System. Auch bestimmt möglich. Ja, wir müssen uns weiterentwickeln. Und deswegen kann ich nur appellieren an viele Unternehmen und Kollegen, rauszugehen, zu schauen, wie machen es andere? Was machen andere? Wie machen sie es besser? Und somit haben wir auch unseren Weg geschritten die letzten 50 Jahre.
Wir hatten das damals auch in einer, ja, du sagtest, im Turnaround habt ihr das geändert. Das war so ähnlich auch bei uns. Nach dem Platzen der Internetblase sind wir auch in so einer Phase gewesen, der Neuausrichtung. Da hat sich das entwickelt. Da haben wir auch in dem Moment geschaut, was wären dann Organisationsmodelle. Es gibt ja tatsächlich noch andere Varianten auch, zum Beispiel hin zu einer reinen Projektorganisation. Das war für uns in diesem Moment dann auch einen Schritt zu weit schon. Und deswegen haben wir uns bewusst für die Prozessorganisation entschieden. Ja, ich glaube tatsächlich, dass einfach, oder ich fürchte einfach, dass die funktionale Organisation einfach auch aufgrund ihrer Historie so vertraut ist, dass man sehr schnell einfach dazu greift und nicht die Veränderung, sei es eben aus Ängsten, aus Unwissenheit, was auch immer, aus Furcht vor Machtverlust eben nicht angeht. Ja, weil es eben, wie du sagst, tatsächlich eine Transformation bedeutet. Und wir wissen ja auch aus anderen Themen, auch im Lean-Management, es gibt immer noch genügend Unternehmen, halt, die diese große Veränderung, und da sind wir eben nicht Methode einführen, sondern tatsächlich kulturellen Wandel gestalten, da sind wir immer in größeren Themen, keine Frage. Ja,
ja. Und oftmals, nochmal zurückzukommen, ist die Dringlichkeit bei vielen Unternehmen nicht gegeben. Also so wie es du gesagt hast, bei deinem ehemaligen Unternehmen oder bei uns bei Rational in den 90er Jahren, da war die Dringlichkeit gegeben. Also da mussten wir das Arbeits- oder das System ändern. Ne? Hätten wir es nicht geändert, hätte es schlecht geendet. Und ich glaube, das ist immer das Thema, dass es oftmals einen Auslöser braucht im Unternehmen, um wirklich sich zu verändern. Das wäre natürlich der letzte Punkt. Ja? Man wünscht sich das immer vorher zu sagen, kann ich Verbesserungen, Kaizen, weiterentwickeln und so weiter. Aber die Organisationsentwicklung ist halt nicht nur im Kleinen, sondern das muss im Großen erfolgen. Und ich denke, das war damals erfolgreich, weil die Unternehmensleitung auch dahinter stand. Ja, da war Support da. Ich glaube, von einem Mittelmanagement das zu ändern, wird nicht oder wird sehr, sehr schwer sein oder fast nicht möglich sein, sondern das muss, die Unternehmensleitung muss das treiben. Nur dann wird es ein Erfolg.
Mir ist klar, dass eine Krise ein guter Motivator eben für eine Veränderung tatsächlich ist. Aber es ist ja auch ein Ausdruck von Reife einer Organisation, wenn sie auch in guten Zeiten im Grunde genommen so einen Weg geht der Veränderung.
Das ist nicht nur gute Sache, sondern das sollte das Ziel sein. Ja? Viele sind so festgefahren im Fundament, dass erst sowas passieren muss wie eine Krise, dass sich ändern. Und das ist das Thema Kultur, das ist Kundenfokus und das Thema Führung. Ja? Also einfach den Sinn, Purpose, den Sinn zu verstehen, warum muss ich das System ändern? Also diese Systematik, oder wie du ansprichst, ist natürlich das Prio-1-Thema, bevor ich mit dem Rücken zur Wand stehe und Liquiditätsprobleme habe.
Was würdest du jemandem empfehlen, der damit starten möchte, hin zu einer Prozessorganisation zu gehen? Was wären aus deiner Sicht die ersten Schritte, die man da tun sollte?
Ich würde mich vernetzen mit Organisationen, die einen Schritt weiter sind. Ich würde in Netzwerken tätig werden, einfach mal vor Ort anschauen. Ja, man muss ja das Rad nicht neu erfinden. Man darf es nicht kopieren, das ist auch ein Fehler. Ja, die machen das so, Copy and Paste, da gehört nämlich Kultur und viele andere Dinge auch dazu. Aber ich würde mich einfach mal kundig machen in Branchen. Und Organisationsentwicklung ist ja nicht nur bezogen auf Manufacturing, sondern das ist ein breites Feld. Ja, deswegen meine Empfehlung oder für mich, ich würde einfach rausgehen und würde sagen, okay, wer hat denn solche Organisationsform. Es gibt ein tolles Buch, Humanocracy nennt sich das, Entbürokratisierung, ja, in toll zu oder ist wirklich zu empfehlendes Buch, sich einlesen in die Sachen, vor Ort gehen, mit anderen Gleichgesinnten austauschen, Kollegen mitnehmen. Das ist ja oftmals so, dass man sagt, ja, das geht nicht, das funktioniert nicht, ja, bis man das System mal in Live gesehen hat und sagt, boah, das geht doch. Also das sind meine Hinweise.
So, jetzt nochmal rückblickend auf unser Gespräch. Wenn du jetzt noch einmal über unsere Diskussion, unsere Gedanken nachdenkst, welcher Aspekt ist aus deiner Sicht der wesentliche, den du hier an der Stelle jetzt nochmal akzentuieren würdest?
Ja, der wesentliche Aspekt für mich ist, wer gestaltet denn die Ablauf- und Aufbauorganisation und die Organisation? Das sind Menschen, das sind Führungskräfte. Für mich der wesentliche Faktor ist, dass die Führungskräfte, die das System gestalten und die Unternehmensleitung, dass die voll und ganz hinter dem System sehen und dann auch wieder Multiplikatoren werden in den Unternehmen. Weil wenn das bei Lean-Einführungen, bei Lean-Projekten, Verbesserungen, Nachhaltigkeit ja immer der Fall, wenn die Führungskraft das Mindset nicht hat, um die Veränderung zu tragen, in die Organisation die Sinnhaftigkeit darzustellen, dann wird man immer was Schönes malen können, ein schönes Organigramm, aber es wird nie wirkungsvoll sein. Deswegen mein wichtigster Aspekt ist das Verständnis einer Organisationsentwicklung beim Management, bei den Führungskräften. Nur dann wird dieses System nachhaltig.
Ja, ich hoffe, wir konnten heute deutlich machen, warum es sich lohnt, aus der Silo-Denke auszusteigen. Eben nicht, weil jetzt Funktionen überflüssig wären, sondern weil Wert für den Kunden eben nicht allein in Abteilungen entsteht, sondern eben aus dem Zusammenspiel der Abteilungen als Prozess. Ja, und vielleicht konnten wir den einen oder anderen dazu motivieren, den Schritt hin zu einer Prozessorganisation zu wagen. Harry, ich habe mich heute sehr gerne mit dir unterhalten und ich bin dir sehr dankbar, dass du meiner Einladung gefolgt bist, hier in den Podcast zu kommen.
Kann ich nur zurückgeben. Vielen Dank, hat wirklich Spaß gemacht und ja, weiterhin viel Erfolg.
Danke, ja. Damit endet die 12. Folge meines Podcasts über betriebliche Exzellenz. Schön, dass du wieder dabei warst. Wenn du Themenwünsche für kommende Folgen hast oder selbst einmal in einer Episode teilnehmen möchtest, dann schicke mir eine Nachricht. Alle weiteren Informationen gibt es auf derwertstrom.de. www.betriebliche-exzellenz.de.